Dann würde ich sagen, fange ich jetzt an. Es ist in vieler Hinsicht ein Experiment für mich, dieser Vortrag. Dieses Draußen, wo das jetzt hier stattfindet, ist natürlich stimmlich ein Experiment. Wird das klappen, dass Sie mich wirklich hören können? Sie müssen es auch sagen, ne? Wenn das kann ja sein, weil ich muss ja schon deutlich sein, damit es auch ankommt. Wenn es also zwischendurch nicht geht, dann sagt möglichst noch so ein bisschen darüber an die anderen ran. Dann, weil draußen muss man gut. Achso, ist auch wahr. Ja, dann geht es. Also, hallo.
Entschuldigung, ich hole mal noch eine Bank, falls ich noch welche komme.
Genau, ich fange jetzt an. Also, dies draußen, wo wir hier sitzen, das ist für mich, was das Experiment dieser Sache angeht, wirklich sehr sprechend. Weil es ist auch ein draußen, sage ich jetzt mal, ich bin ja als einzige Fellow im Kolleg Friedrich Nietzsche Theologin, auch Pfarrerin. Und es ist ein Experiment für mich, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes draußen, nicht nur von Mystik zu sprechen, sondern jetzt tatsächlich dann auch mal wenigstens ganz vorsichtig und andeutungsweise auch von Gott in der Mystik. Also da ist ein Wagnis für mich selbst und bitte ich um Ihre Zugeneigtheit zu diesem Versuch. Bevor ich gleich wirklich beginne, möchte ich zuvor ein Wort vorausschicken. Obwohl ich mich nämlich seit vielen Jahren mit der christlichen Mystik des Mittelalters, besonders mit mittelalterlichen Theologinnen beschäftige, also Theologinnen, habe ich noch nie einen Vortrag über ihre Theologie gehalten, noch nie in einem Vortrag über ihre Theologie gesprochen. Es ist also heute mit diesem Vortrag hier, oder es ist mit diesem Vortrag für mich das erste Mal, dass ich das bisher noch nicht getan habe, also bisher nur mit den Texten, vor allem in Seminaren an der Uni gearbeitet habe, nicht aber über sie gesprochen habe, hat einen Grund. Fernnahe, nämlich sind mir ihre Texte selbst. Fremde sind sie, die sich mir vom fernen Mittelalter her nähern. Von ferne, weil mich vom Mittelalter zwei Aufklärungen trennen. Die der Renaissance und die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, ist klar, die mit dem Namen Immanuel Kant vor allen Dingen und mit der Französischen Revolution verbunden ist. Beide in ihrer radikalen Vorordnung der Vernunft vor allen anderen menschlichen Vermögen nicht nur segensreich, vielleicht vor allem auch nicht für Frauen. Dazu kommt natürlich, ich bin protestantische Theologin, zudem die Reformation. Auch sie nicht nur ein Segen. Denn Fremde sind sie mir auch, diese Texte mittelalterlicher Theologie, weil sie Verdrängte sind. An den äußersten Rand gedrängt oder verdrängt aus meiner eigenen christlichen, genauer noch protestantischen Tradition. Verdrängt sind sie nicht nur aus protestantischer Theologie, sondern auch von ihr. Also im Protestantismus gibt es so eine Art Geschichtskonstruktion. Also Sie wissen ja, die Grundidee des Protestantismus ist sozusagen zurück zu den Ursprüngen, also zu den biblischen Texten. Und das hat eine Geschichtskonstruktion zur Folge, die sagt, die Anfänge sind fantastisch, also die Bibel. Da ist sozusagen die Wahrheit ziemlich nahe. Die Kirchenväter, also die Theologie der alten Kirche, das ist schon Verfall, aber geht ja noch. Aber das Mittelalter wird ganz und gar eigentlich identifiziert mit dem Katholizismus. Und das ist wie so ein finsteres, dunkles Loch. Und dann kommt die Lichtgestalt Luther aus dem Nichts. Und dann beginnt sozusagen die neue Epoche mit der Reformation, die neue Epoche der Wahrheit. Und in diese Geschichtskonstruktion im Protestantismus fällt in einer gewissen Weise die ganze mittelalterliche Theologie und Wirklichkeit, das mittelalterliche Denken. Und das betrifft dann auch ganz besonders die Mystik, obwohl für Luther selbst, werde ich vielleicht gleich auch noch ein Wort zu sagen, mystische Traditionen, mystische Theologie sehr wichtig waren. Aber sozusagen der Protestantismus guckt da nicht hin. Genau. Weitgehend verdrängt aus protestantischer Theologie ist also die mystische Tradition des Mittelalters, dieser subversive Glutstrom theologischen Denkens, der zuallermeist in konfliktreichen Beziehungen zu den etablierten Formen der Kirche und der Wissenschaften stand. Mit der Mystik verdrängt worden ist aber auch die vielleicht produktivste Phase sich theologisch artikulierender Frauen in der Geschichte der gesamten Christenheit. Also wir haben keine andere Zeit, in der es so umfangreiche und, sagen wir mal, theologisch so ausgegorene Werke, wirklich umfassende Werke von Theologinnen, von Frauen gibt, wie im Mittelalter. Ich glaube, wir haben auch keine Zeit, in der das Werk, das theologische Werk von Frauen, sage ich mal, so impulsgebend ist. Also, dass das wirklich von den Frauen die entscheidenden, bis in die Reformation rein, die entscheidenden theologischen Neuerungen ausgehen. Und das ist eigentlich in der Kirchengeschichte oder in der Theologiegeschichte sozusagen überhaupt nicht im Bewusstsein. Also, hier sitzen mindestens zwei Mystikforscherinnen und ihr seid beides keine Theologin. Also das ist ganz sprechend, sozusagen die ganze Forschung der Mystik geht im Grunde, im Großen und Ganzen, insbesondere an der protestantischen Theologie, weitgehend vorbei. Und damit eben auch existiert im Grunde diese Theologie an den theologischen Fakultäten, speziell im Protestantismus, überhaupt nicht. Also Sie sehen, der Protestantismus ist nicht immer nur eine Weiterentwicklung gegenüber dem Katholizismus, da ist das nämlich doch ein bisschen anders. Eben, doch eine erstaunliche Vielzahl von Texten der hochinspirierten theologischen Schriftstellerinnen des Mittelalters ist trotz allem eben erhalten, ist zum Teil in atemberaubenden Prozessen auch wiederentdeckt worden, sind die Texte, und zwar ganz neuerdings, also in den letzten 30, 40 Jahren. Weil diese Texte existieren, es sie gibt, können sie uns, wie fremd sie auch immer für uns sind, auch entgegenkommen. Deshalb sind sie uns auch nahe, nah genug, damit wir uns ihnen unsererseits nähern können und zugleich fern genug, damit wir darauf hoffen können, dass sie uns vielleicht etwas Fremdes, Fernes und Nahes zugleich, dass sie uns vielleicht etwas Neues eröffnen können, dass wir in ihnen vielleicht eine andere Stimme zu hören bekommen. Denn dass sie insbesondere im Protestantismus geradezu gänzlich vergessen und übersehen sind, das bedeutet zugleich, dass sie auch unverbraucht sind. Sie sind auch nicht totgequatscht. Wie eine kaum berührte Quelle, deren erfrischender Überfluss klären, erneuern, öffnen kann. Genau. In einem nämlich scheinen sich die mystischen Texte und gerade auch die der Frauen einig zu sein. Es geht ihnen um Öffnungen. Hin zu Transzendenz, zur Möglichkeit einer anderen Realität, zu Neuanfängen und Aufbrüchen, die einen Durchbruch ermöglichen, zur Wirklichkeit Gottes, genauso wie zur kreatürlichen Wirklichkeit, zur Wirklichkeit der Welt. Das gilt für die leidenschaftlichen Existenzweisen mittelalterlicher Mystikerinnen und Mystiker, genauso wie für ihr Denken. Nach immer neuen Öffnungen suchend, greifen sie Verhärtungen und Verkrustungen, Verbarrikadierungen, könnte ich sagen, im Denken und im Glauben an. Verkrustungen, mit denen sie in ihrer Zeit konfrontiert waren, die aber auch gerade zur Zeit, jetzt also, die Theologie und nicht nur die Theologie, also die Wissenschaften insgesamt, das Nietzsche-Kolleg weiß da genau Bescheid, also die Theologie und die Wissenschaften an den Universitäten bedrohen. Der Wunsch nach Selbstvergewisserung, danach die eigene Identität, heute heißt es überall, das eigene Profil zu klären, zu sichern und zu schärfen. Also das muss man auch mal wirklich in seinem wörtlichen Sinn hören, gehört dazu. Aber auch der Zugriff, ja der Übergriff auf Gott in theologischen Aussagen und Systemen. Wie aber, und das ist jetzt mein Problem, weshalb ich noch nie gesprochen habe, wie aber selber sprechen, ohne genau das selbst zu tun, ohne selbst die unverbrauchten Stimmen der Mystik ins immer schon Bekannte einzuverleiben, ohne sie ihrer wunderbaren Fremdheit zu berauben, ohne die Öffnungen zu verschließen, die sie ermöglichen könnten. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur versuchen. Ein Versuch ist es also heute, an dem ich Sie teilnehmen lassen möchte, indem ich selbst versuche, mich Ihnen zu öffnen, samt meiner theologischen Leidenschaften und samt meiner Fragen. Dann also los. Wenn ich es jetzt also wage, etwas von der Möglichkeit der Anwesenheit und der Abwesenheit Gottes zu sagen, dann werde ich hier an diesem Ort nicht an der Formulierung vorübergehen, die interessanterweise wahrscheinlich die berühmteste Formulierung Nietzsches ist, nämlich die vom Tod Gottes. die genau lautet: Gott ist tot, Gott bleibt tot. Der Heidelberger Philosoph Georg Picht hat gezeigt, dass es Nietzsche mit dieser Formulierung, wenn er also vom Tod Gottes spricht, sozusagen um den Gott der Metaphysik geht. Das heißt, es geht ihm um den Ursprung und den Grund des Seins und der Wahrheit. Also sozusagen den Grund und die Möglichkeit und das Fundament für Erkenntnistheorie und Ethik. Die gesamte europäische Philosophie von Sokrates bis Hegel und Schopenhauer gilt Nietzsche in diesem Sinne als Metaphysik samt einem Gott, der ihre Voraussetzung ist. Dessen Tod erkennt und verkündet Nietzsche. Der Gott der Metaphysik wäre einer, der für das Ganze bürgt. Das Universum oder das Universale. Franz Rosenzweig, der große jüdische Religionsphilosoph, würde sagen, für das All. Also für das Alles in einem, das All. Nietzsche aber kämpft gegen solche Universalität, um die Möglichkeit, das Einzelne zur Sprache bringen zu können, das Besondere. Der Philosoph Georg Picht macht darauf aufmerksam, dass der Gott der Metaphysik nicht unbedingt identisch sein muss mit dem biblischen Gott des Alten und Neuen Testaments. Er verweist darauf, dass der Philosoph Blaise Pascal, den Nietzsche ständig gelesen und sehr geliebt hat, ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennen von dem berühmten Memorial von Pascal. Pascal hat seit einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens, ist vielleicht insofern auch als Mystiker zu verstehen, einen kleinen Zettel gehabt, den er immer bei sich getragen hat. Also der hatte den in den Saum seines Mantels genäht und wenn er einen neuen Rock sich gekauft hat, hat er den Zettel genommen und ihn wieder in den neuen Rock genäht und man hat ihn, nachdem er tot war, dann gefunden in dem letzten Kleidungsstück, was Pascal anhatte. Und auf diesem Zettel stand: der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Weisen. Also da ist dass das nicht dasselbe ist, ist bei Pascal in dieser ganz berühmt gewordenen Formulierung des Memorial, so heißt das, sozusagen fast sprichwörtlich geworden. Doch, also Pascal war für Nietzsche wichtig, doch anders als Pascal unterschied Nietzsche in seiner Kritik Gottes nicht zwischen dem Gott der Metaphysik und dem biblischen Gott, sondern identifizierte ihn, also seine Kritik auch mit dem biblischen Gott und eben mit seiner Kritik am Christentum. Das war gut begründet angesichts einer fast 2000-jährigen Geschichte der Verschmelzung, also jetzt wirklich einer realen Geschichte, der Verschmelzung von christlichem Glauben und Philosophie zu einer schier unauflöslichen Einheit. Und doch stellt sich die Frage, ob die Identität zwischen dem Gott der Metaphysik und der Weisen, wie Pascal sagt, diese letzte Abstraktion und dem der Bibel tatsächlich schon das Ganze des Gedankens Nietzsches trifft. Sie stellt sich nämlich im Blick auf Nietzsches eigene Sprache. Also stimmt das, dass man beim Nietzsche so sagen kann, also der Gott der Metaphysik und der biblische Gott, das ist einfach schon mal gleich dasselbe, da braucht man gar nicht weiter zu fragen. Denn in Nietzsches Aphorismus zum Tod Gottes, also der Aphorismus heißt der tolle Mensch, also die wichtigste Stelle, wo er vom Tod Gottes spricht, da heißt es folgendermaßen: Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Gott ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? In dieser Sprache tobt ein ungeheurer emotionaler Überschuss. Denn ginge es wirklich lediglich um einen letzten Grund, um ein Fundament, um eine Ursache, dann wäre diese Sprache, die wir gerade gehört haben, ganz unangemessen und sinnlos. Die Rede vom Tod, vom Mord, von Schuld, von Messern und Blut, mehr geschrien als gesprochen. Eine radikal körperliche, eine personale oder menschliche Vorstellung des Göttlichen fließt hier in Nietzsches Sprache ein. Die eines lebendigen Gottes, der verwundet worden ist, der sterben kann und gestorben ist. Ich lese Ihnen mal eine wunderschöne kleine Stelle da von dem Franz Rosenzweig zu Nietzsche vor. Und da sagt der Rosenzweig ganz schön: Ein Atheismus wie den Nietzsches hatte die Geschichte der Philosophie noch nicht gesehen. Der erste wirkliche Mensch unter den Philosophen war auch der erste, der Gott von Angesicht zu Angesicht sah, wenn auch nur, um ihn zu leugnen. Anwesenheit und Abwesenheit Gottes ist also das, also eine solche Sprache, wie Nietzsche sie hier spricht, entspricht selbst schon nicht mehr dem, wunderbarerweise nicht mehr dem, was Nietzsche an der Metaphysik kritisiert. Hier ist nicht mehr die Rede von einem Sein in Zeitlosigkeit, Abstraktion und Notwendigkeit. Nietzsche spricht hier schon eine vollkommen andere Sprache. In ihr wird der Tod Gottes ein unumkehrbares, einzigartiges, bestimmtes Ereignis in der Zeit. Und wohin ist Gott, lautet die Frage Nietzsches, mit der sein gesamter Gedanke beginnt. Das ist nicht die Frage nach der Existenz oder der Nicht-Existenz Gottes, die müßige Frage, mit der wir uns dauernd irgendwie rumschlagen. Also ich bin eine Pfarrerstochter, mich hat man von Anfang an immer gefragt, glaubst du dran? Und das ist die Frage, glaubst du, dass Gott existiert? Aber die Frage führt nirgendwo hin, die ist irgendwie, da kann keiner letztlich was zu sagen, die ist uninteressant. Und deshalb stellt Nietzsche interessanterweise nicht diese Frage, die wäre auch nach seiner Metaphysikkritik ganz unsinnig, nach einem Sein Gottes abstrakt zu fragen, sondern er stellt die Frage nach dem Ort Gottes. Wohin ist Gott? Und das ist die Frage nach Anwesenheit und Abwesenheit. Und das ist eine ganz andere Frage, da geht eine ganz andere Dynamik los, als diese tote Frage nach der Existenz Gottes. Wohin ist Gott? Lautet also die Frage Nietzsches, mit der sein gesamter Gedanke beginnt. Das ist also nicht eben jetzt diese Frage nach der Existenz Gottes. Wohin? Das ist die Frage nach einem Ort. Frage ich, wohin jemand verschwunden ist, so frage ich nicht nach seiner Existenz, sondern nach seiner Abwesenheit. Oder nach seiner möglichen Anwesenheit an einem Ort, an dem ich selbst nicht bin. Anwesenheit und Abwesenheit ist also das, wovon Nietzsche hier spricht und das er schließlich als die anwesende Abwesenheit beschreibt, in der die Gestorbenen, die Toten existieren. Wohin ist Gott? Diese Frage korrespondiert, also der Frage korrespondiert jetzt eine biblische Diskussion, die ich Ihnen kurz darstellen möchte, und zwar genau an dem Text, auf den sich das Memorial von Blaise Pascal bezieht. Das ist Exodus, zweite Buch Mose, also am Anfang der Bibel, des Alten Testaments, und das ist die berühmte Geschichte, wo Moses, der Prophet Gottes, wo der dem Gott überhaupt zum ersten Mal begegnet. Und das ist die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Und da heißt es dann, das sage ich hier nicht nochmal, aber da heißt es dann an einer etwas späteren Stelle, ich bin der Gott Isaaks, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also drei menschliche Namen werden da genannt. Und da heißt es, ich bin da. Also wohin? Da heißt es, ich bin da. So hat sich Gott dem Moses vorgestellt in der berühmten Erzählung der Offenbarung des Namens Gottes im brennenden Dornbusch. Also Name heißt immer ein besonderer, ja? Nicht der Gott, sondern ein ganz besonderer Gott. Dieser Gott der Bibel hat nämlich, wir wissen das nicht, aber er hat einen Namen. Der Name darf nicht ausgesprochen werden, ich mache es aber trotzdem, der Name lautet Yahweh. Deshalb hören wir den nicht, weil es ein strenges Verbot eigentlich auch gibt, den auszusprechen. Aber es ist ein Gott mit einem Namen. Also, und dieser Gott stellt sich jetzt dem Moses vor, eben in dieser Erzählung vom brennenden Dornbusch, als Moses ist im Exil, der musste fliehen, Gott als ein Feuer begegnet, das den Dornbusch, den es entzündet hat, nicht verbrennt. In dieser ersten Begegnung mit Gott wusste Moses buchstäblich nicht, mit wem er es überhaupt zu tun hatte und musste deshalb fragen, also so erzählt das die Geschichte, wenn ich von dir sprechen soll, was soll ich denn dann sagen, wer du überhaupt bist? Wie heißt du denn? Ich bin da, lautet da die erste Antwort Gottes. Eigentlich kein Name, sondern eine Aussage oder Ansage oder Zusage. Je nachdem, wie der Satz gesprochen und gehört wird, welche Stimmung er hat, wie er klingt. Ich bin da, kann ein heller Ruf sein, wenn jemand ankommt, etwa nach Hause kommt. Voller Vorfreude auf ein Wiedersehen. Eine Frage klingt dann mit in der Stimme. Werde ich erwartet? Ist jemand da, der mir entgegenkommt? Wird mich jemand begrüßen? Ich bin da. Kann aber ganz im Gegenteil auch genau die ersehnte Antwort für jemanden sein. Für ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen, das ins Dunkle hinein fragt, bist du da? Und auf Antwort hofft, auf eine Stimme, die sagt, ja, ich bin da. Und ich lasse die Tür auf, damit du es auch hörst und schlafen kannst, auch wenn ich ein bisschen weiter weg bin. Die Angewiesenheit auf solche Antwort ist aber natürlich nicht ein Phänomen der Kindheit nur. Sie hört, so sehr wir es auch gewohnt sind, die eigene Autonomie zu behaupten und deshalb nicht mehr so unbefangen schreien und weinen wie die Kinder, in Wirklichkeit in einem Menschenleben niemals auf. In Wahrheit auch nicht auf dem Höhepunkt der Kräfte und schon gar nicht im Alter, schon gar nicht im Sterben. Ich bin da, bekommt so schon einen Klang, der in der Gegenwart über sie hinaus in die Zukunft weist, weil er auch Antwort auf die Frage sein kann, wenn ich dich brauchen werde, werde ich dann nach dir rufen dürfen? Wirst du dann da sein? Ja, dann bin ich da, lautet darauf die erhoffte Antwort. Die Frage wird aber nur gestellt, ihre Antwort, die ein Versprechen beinhaltet, kann nur dann glaubhaft und also tatsächlich wirksam werden, wenn es bereits eine Erfahrung mit der oder dem anderen gibt, die mein Vertrauen zu ihr oder zu ihm auch begründet, die das Vertrauen begründet, das notwendig ist, um dem Versprechen Glauben zu schenken. Mit der Dimension der Zukunft ist also auch die Vergangenheit in der Aussage, ich bin da, schon gegenwärtig. Es wird deutlich, ich bin da ist eine relationale Aussage. Sie stiftet und gründet Beziehungen, trägt sie, gibt ihnen Gestalt und Inhalt. Als relationale Aussage ist sie nur in der Konkretion verständlich. Sie kann sinnvoll nur von einer bestimmten Person zu einer anderen gesprochen werden, in einer bestimmten Situation mit dem besonderen Klang einer besonderen Stimme. Das Ich bin da ist deshalb keine Selbstverständlichkeit, die immer gegeben wäre, sondern qualifiziert einen bestimmten Moment, macht ihn zu einem besonderen Augenblick von Gegenwärtigkeit. Das hebräische Wortspiel, ist ganz einfach, bis trotzdem bleibt einfach, das heißt auf Hebräisch Ehiyeh Asher Ehiyeh, das dem Ich bin da, also das ist die Übersetzung von diesem Ehiyeh Asher Ehiyeh, zugrunde liegt. Und das darin besteht, also das Wortspiel besteht darin, dass die Konsonanten von Ehiyeh, Asher Ehiyeh, HJH, sind die Hauptkonsonanten von dem Namen Gottes, JHWH. Das wird aber erst allerneuesten Dings, neuester Zeit, in den neuesten Bibelübersetzungen im Sinne dieses Ich bin da, also mit Ich bin da übersetzt. So, also etwa jetzt auch in der neuesten Bibelübersetzung in gerechter Sprache. Lange Zeit war eine Übersetzung üblich, die Ihnen vielleicht viel vertrauter ist. Sie lautet, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Eine geheimnisvolle, tiefsinnig anmutende Formulierung, die auf Distanz hält. In ihrer Verschlossenheit, ihrer Allgemeinheit, unendlich ergiebig für Gottes Spekulationen. Ich bin, der ich bin. Etwa im Sinne einer Definition des Wesens Gottes, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Gerade in seiner Absolutheit wunderbar kompatibel mit dem Gott der Metaphysik. Und deshalb so verlockend für die Philosophie und natürlich auch für die Gottesspekulationen der Theologie. Martin Luther konnte die Abstraktheit dieser Formulierung, ich bin der ich bin, nicht ertragen und übersetzte 1545 in seiner damals neuen und absolut total umstrittenen Bibelübersetzung ganz und gar nicht wörtlich, aber zutreffend, und jetzt lese ich Ihnen die Übersetzung Luthers vor und nicht die Kommentierung. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein. Wenn ihr dann kommt, so will ich bei euch sein und mich so zeigen, dass ihr erkennen sollt, dass ich's bin. Also so lautet diese Übersetzung. In den Revisionen seiner Übersetzung bis auf den heutigen Tag erscheint dieser Überfluss an Worten nicht mehr. Also dieser Überfluss, mit dem Luther die Bezogenheit, also ja die Zugewandtheit Gottes zur Sprache bringen wollte. Erst die neuesten Übersetzungen knüpfen mit ihrem Ich bin da wieder an sein Anliegen an, das Sein Gottes nicht anders als relational zur Sprache bringen zu wollen. Also wenn ich das übersetzen würde, dann würde ich das, würde ich sagen, Gott sagt, ich bin einer, der da sein wird. So, so bin ich, dass ich da sein werde, wenn du mich brauchst. Okay. Ist also alles deutlich geworden. Die Unterscheidung. Denn die Übersetzung, ich bin da, und da unterscheidet von der neuen, während das Ich bin da zeigt, dass in der Selbstaussage Gottes um eine Beziehungsaussage, etwa in Gestalt einer Zusage geht, ist das Ich bin, der Ich bin, eine pure, eine vollkommene Selbstaussage, ohne jede Beziehung nach außen. Sie ist wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, beginnt bei einem beziehungslosen Ich und endet auch dort. Ich bin, der Ich bin. Eine Tautologie, beziehungslos bis zur Sinnlosigkeit. Absolute Distanz, ja, Kälte strahlt aus dieser Formulierung. Ein Gott, der nur für sich ist, ohne andere, ohne Welt. Absolut identisch mit sich selbst und leer. Ich bin, der ich bin. Ohne Bewegung, ohne Berührung. Das heißt, immer derselbe, in absoluter Ferne, nicht zu bewegen, nicht berührbar, nicht zu rühren. Von diesem Gott verabschiedet sich die Mystik. Mystische Theologie gibt sich mit allgemeinen, mit absoluten Aussagen über Gott nicht zufrieden. Und auch nicht mit Aussagen über die Absolutheit Gottes, über Gottes Selbstseiendheit, wie die Scholastik hat, sagt, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, über Gottes absolute Ferne. Sie misstraut ihnen, streitet gegen sie, zu ihrer Zeit eben mit der Scholastik, die die Frage nach der Existenz Gottes stellt und Gottesbeweise entwickelt. Denn mystische Theologie besteht im Unterschied zur Scholastik auf der Erfahrung. Auch auf der Erfahrung Gottes. Erfahrung aber kann nicht anders sein als konkret. Je besonders, je verschieden. Keine allgemeine Tatsache, sondern ein Ereignis, das Geschehen und, das ist für die Mystik und auch für mich selber absolut wichtig, die Geschehen und ausbleiben kann und sich in keinem Fall bewirken oder erzwingen lässt. Das aber heißt, Gott ist nicht immer und überall für mich erfahrbar. Wer die Erfahrung Gottes als eine konkrete versteht und begehrt, macht vor allem die Erfahrung von Gottes Abwesenheit. Erfährt den Mangel der ersehnten Erfahrung. Das Ich bin da Gottes ist dann auch insofern konkret, als es unverfügbar ist, ersehnt und vermisst werden kann. Mystische Theologie spricht deshalb von beidem, von der Gegenwärtigkeit und gerade auch von der Abwesenheit der Erfahrung des Göttlichen, von Ekstase und Mangel, von Sehnsucht und Vermissen. Dafür finden gerade die Mystikerinnen des Mittelalters Worte, leidenschaftliche Worte in Aufmerksamkeit auf den abwesenden Gott. Mechthild von Magdeburg, wie andere Mystikerinnen auch, beschreibt den Schmerz dieses Vermissens als einen Zustand fürchterlicher Erstarrung, als Lähmung und Verstummen. Ich lese Ihnen mal eine ganz kleine Passage vor, damit Sie das auch mal hören. Wenn meine Augen in Verlassenheit trauern und mein Mund gänzlich schweigt, wenn meine Zunge in Sehnsucht gebunden ist und meine Sinne mich in jedem Augenblick fragen, was mir fehlt, so fehlst du mir. Dann sehnt sich alles in mir ganz und gar nach dir. Wenn mein Fleisch mir verfällt und mein Blut vertrocknet, wenn meine Knochen erfrieren, meine Adern sich verkrampfen, mein Herz sich verzehrt nach deiner Minne und meine Seele schreit mit eines hungrigen Löwen Stimme, wie mir dann zumute ist und wo du dann bist, viel lieber, das sage mir. Okay, jetzt mache ich einen Sprung. Wo bist du? Von der Erfahrung der Abwesenheit des Göttlichen. Mit solchen Worten eröffnet mystisches Sprechen auch für die Gegenwart eventuell die Möglichkeit, die schwer artikulierbare Erfahrung der Abwesenheit Gottes zur Sprache zu bringen. Und zwar so, dass sie nicht im Gegensatz zur Gottesbeziehung verstanden werden muss, sondern als eine Wirklichkeit, die gerade von ihr herkommt und zu ihr gehört. Ich will das jetzt doch mal sehr konkret von mir selbst her sagen. Sprung jetzt in die Gegenwart. Noch immer will ich mich nicht beruhigen über den Eindruck der atomaren Katastrophe in Fukushima, die, ohne dass ihr Einhalt zu gebieten wäre, tobt, auch jetzt, während wir darüber sprechen. Alle verheerenden Messwerte steigen ja stetig. Für mich ist es, als wenn die Katastrophe von Fukushima zusammen mit der Erinnerung an Tschernobyl vor 20 Jahren zu einem Zeichen würde, das sagt, dagegen ist nicht mehr anzukommen. Die für die Erde notwendige Wendung weg aus der Raserei ihrer Zerstörung wird nicht mehr gelingen. Die Erde brennt ja nicht nur in Fukushima, sondern in einer schier aussichtslosen Weise an allen ihren Enden. Müssen wir nicht endlich aufwachen, aus allem Vertrauen auf jede Art der Gesichertheit ihrer Existenz, also der Existenz der Erde, eben auch aus dem Vertrauen, dass ein Gott da ist, der sie und uns hält, und stattdessen realisieren, dass ihre vielleicht noch aufhaltbare, aber nicht aufgehaltene Zerstörung das Allerwahrscheinlichste ist? Müssen wir nicht auf jedes Vertrauen verzichten, damit ein Entsetzen uns erfasst, das uns endlich innehalten lässt? Unfasslich ist es ja, welche unbegreiflichen Summen im Moment den Menschen entzogen und in die Erhaltung eben des Wirtschaftssystems investiert werden, das eben die Katastrophe fort und fort produziert. Unbegreiflich, dass dieselben Summen für den Erhalt der Erde, die doch im wahrsten Sinne des Wortes die Basis für alles andere ist, nicht aufgebracht werden, immer noch nicht. Warum haben wir nicht wenigstens genug Schrecken, um das zu realisieren, was wir alle wissen, um mit allen finanziellen und kreativen Kräften eine Wendung zu vollziehen? Welches irre Zutrauen zu wem oder was ermöglicht es, dass das nicht geschieht? Und dann horche ich weiter in mich hinein und nehme wahr, da ist nicht nur Schrecken und Anteilnahme an der Situation des fernen Japan. Da sind auch eine Traurigkeit und eine Wut in mir, die selber zerstörerische Impulse in sich tragen. Ich treffe in mir auf den unverantwortbaren Wunsch, dass unzweifelhaft und unbestreitbar sichtbar werden soll, dass ich schon immer im Recht war und es bin mit der eigenen kritischen energiepolitischen Position. Ich habe am Fernseher vom fernen Japan ja nicht nur gehofft, dass irgendjemand die glühenden Meiler in Fukushima irgendwie in den Griff kriegt. Denn ich habe ja gewusst, dass so etwas nicht in den Griff zu kriegen ist. Es gab auch einen Moment in mir, dass das bestätigt sehen wollte. Gibt es das, einen verdrehten Wunsch nach der Radikalität der Katastrophe, nach dem Ende von allem, damit mit ihm auch die Traurigkeit aufhört über ein Ende, deren unvorstellbaren Verlust wir uns doch vorstellen können müssten? Wo ich das geschrieben habe, da habe ich gemerkt, wir gehören ja zu der Generation, oder ich jedenfalls, die von Kindheit an immer mit diesem Verlust beschäftigt war. Also das fing an mit Jimek, die aussterbenden Tiere, ging das schon in das Kinderherz, und dann musste man irgendwie auf einmal kapieren, dass Wälder sterben können, und das breitet sich aus und rückt, weitet sich aus und rückt zugleich zeitlich immer näher. Also kann es sein, dass es eine traurige Bereitschaft gibt, sich in die Ohnmacht dem gegenüber zu fügen? Ist auch Gott über solche Traurigkeit müde geworden? Kann dem anwachsenden Berg der Trümmer nicht mehr standhalten, so wie Walter Benjamins Engel der Geschichte, der vom Fortschreiten des Irrsinns nach rückwärts getrieben wird, ohne noch selbst eine Bewegung dagegen machen zu können? Hat Gott sich abgewandt und ist längst nicht mehr da, außer Landes, wie es im Markus-Evangelium heißt? Verloren, verlaufen, versteckt, ausgewandert, aus Angst vor uns, wie es in Nietzsches Aphorismus zum Tod Gottes in der fröhlichen Wissenschaft heißt? Ich lasse mich von Nietzsche inspirieren und wende mich im Angesicht des Spottes Nietzsches gegen die Mystik doch dem mystischen Denken des Mittelalters zu. Zunächst, wie ich das gerade schon angedeutet habe, fasziniert über diese Theologie der mittelalterlichen mystischen Schriftstellerin. Im 13. Jahrhundert kommt diese Theologie von Frauen zu einer unvergleichlichen Blüte. Die beginnen, und jetzt kommen die Namen, Mechthild von Magdeburg, Hadewig und Margaret Porrett, sind unter etlichen diejenigen, die mit dem umfangreichsten erhaltenen theologischen Werk sind. Ausgeschlossen von den Universitäten und unterschiedlich heftig attackiert von kirchlicher Hierarchie, die den Frauen die theologische Lehre überhaupt gar nicht zugestand. Marguerite Porrette wurde 1310 in Paris als Heretikerin verbrannt und eben übrigens verurteilt von 12 Theologen, wissenschaftlichen Theologen der Sorbonne, der frischen neuen Universität. Also diese Frauen, die von der Universität sozusagen rausgehalten sind und auch von dem ganzen akademischen Sprechen, die beginnen eine neue Theologie, und jetzt kommt das erste, wirklich die erste große Neuerung, die uns heute ganz selbstverständlich ist, aber die von denen kommt. Die entwickeln nämlich eine Theologie in der Muttersprache, die wegweisend wurde für Meister Eckhart und über Meister Eckhart dann eben auch wegweisend bis hin zu Luther, von dem wir dann glauben, dass der diese Idee so als erster vielleicht hatte. Im Mittelalter ist es ja so gewesen, dass die akademische Sprache das Lateinische war. Also die nannten das die universale Sprache, das Latein. Sodass alle Gelehrten und Gebildeten der ganzen aufgeklärten Welt sozusagen sich immer sofort miteinander unterhalten konnten. Das nannten die universal und haben überhaupt gar nicht bemerkt, dass das universal zu nennen natürlich ein Witz ist. Denn der allergrößte Teil der Menschheit war von dieser universalen Sprache natürlich absolut ausgeschlossen. Mal zuallererst die große Mehrheit der Frauen, also die allergrößte Mehrheit der Frauen, aber auch die allergrößte Mehrheit aller Menschen. Wir haben vielleicht im Moment ein bisschen so eine ähnliche Situation mit dem Englischen. Ich zum Beispiel kann nicht gut Englisch. Wir tun aber so, als wenn wir genauso gut in den Universitäten Englisch sprechen könnten wie Deutsch. Das stimmt aber nicht. Nicht nur, weil ich kein Englisch kann, nicht so gut, sondern deshalb, weil die eigene Sprache, mit der man aufgewachsen ist, sozusagen Dimensionen von Emotionalität hat und von Erfahrungsgedecktheit, ja, eine Vielzahl von Assoziationen und Konnotationen, die eine zweite und gar eine als für diesen akademischen Raum künstlich, am besten mit dem Rohrstock gelehrte Sprache, wie das Lateinische war und vielleicht für manche auch das Englische ohne Rohrstock ist, dass die sozusagen diese Vieldimensionalität der Inhalte gar nicht haben kann. Das wird oft wirklich nicht bemerkt, auch heute nicht. Wenn, was weiß ich, in Berlin die Symposien auf Englisch stattfinden, weil zwei Engländer, also nicht deutschsprachige Menschen, da sind. Und diese Mystikerinnen, die fangen jetzt in ihrer jeweiligen Muttersprache an zu schreiben. Es ist einleuchtend, dass ein Sprechen, dass das Konkrete und Besondere, dass das Eigene zur Sprache bringen und sich deshalb nicht jenseits der Erfahrung artikulieren kann und will, die universale Sprache der Begriffe, dass das das Lateinische sprengt, also diese Begriffssprache. Das Sprechen der Mystikerin rüttelt auch noch an Grenzen, die natürlich auch die Muttersprache den eigenen Ausdrucksmöglichkeiten setzt. Doch die von Beginn unseres Lebens angelernte Sprache hat eben all diese Dimensionen, die uns da eine Chance geben. Die muttersprachliche Theologie jenseits der systematisch stark geordneten Diskursräume von Universität und Scholastik bedeutet deshalb nicht nur einen Mangel gegenüber der universitären, der universalen Sprache, sondern ermöglicht auch Öffnungen hin zu Ausdrucksmöglichkeiten von großer Freiheit. So schreiben die Autorinnen mystischer Theologie in allen vorstellbaren Sprachformen. Ja, auch in Gestalt theologischer Reflexionen natürlich, aber auch in Poesie, in Minnegesängen, in Visionen, vor allem aber in der Form des Dialogs. Immer sind mehrere Stimmen zu hören, die versuchen, zur Sprache zu bringen, was die Möglichkeiten alles Sprachlichen und erst recht einer einzelnen Stimme schließlich übersteigt, die Erfahrung Gottes. Dieses Dialogische ist auch deshalb so wichtig, weil die nicht nur dialogisch schreiben, das haben sie sich nicht nur einfach ausgedacht, sondern weil die auch dialogisch sozusagen existiert haben. Nämlich als Beginn sozusagen im Zusammenleben mit anderen Frauen oder aber auch, gilt auch für Mystiker, auch für Männer, in den Klöstern, im Zusammenleben mit den anderen. Während die Universität das Ideal hat sozusagen des einsamen Schreibtischs, ist das Ideal der Klöster und auch der Beginn sozusagen das Dialogische, sowohl in der Lebensweise wie auch im Sprechen. Was aber kann das jetzt heißen, Erfahrung, von der ich ja nun schon längere Zeit rede, und dann gar Erfahrung Gottes? Die mystische Theologie ist in dieser Frage alles andere als naiv. Sehr klar formuliert das der große Mystiker berühmt und einer der ersten frühen, Bernhard von Clairvaux. So aus dem 11., 12. Jahrhundert, also so knapp ein Jahrhundert früher als die Beguin-Mystikerin, der eine kirchliche Autorität war und auf den sich die Theologinnen deshalb im Zweifelsfalle zum Beispiel in Häresieprozessen auch berufen konnten. Ja, sie konnten sagen, das, was wir hier reden, das ist sozusagen rechtgläubig. Das hat nämlich auch der Bernhard von Clairvaux gesagt, den ihr ja anerkennt. Und dieser Bernhard von Clairvaux schreibt jetzt in seinem Kommentar zum Hohen Lied der Liebe, dem biblischen Hohen Lied der Liebe, was sozusagen der zentrale Text der Mystik, der mittelalterlichen Mystik ist, also der Liebestext. Da schreibt er interessanter und überraschenderweise: unmittelbar spüren konnte ich das Kommen des Wortes Gottes niemals und auch nicht sein Gehen. Und er fährt fort: durch keinerlei Bewegung seiner selbst wurde es mir offenbar. Durch keines meiner Sinnesorgane glitt es in mein Inneres. Wie aber, so fragt er sich daraufhin, kann ich dann überhaupt wissen, dass das Wort da ist, wenn es derart unwahrnehmbar ist? Seine Antwort ist so verblüffend wie einfach. An seiner Wirksamkeit erkenne ich es, an seiner Wirkung also in mir selbst. Marguerite Porrette findet für solche Mittelbarkeit der Erfahrbarkeit Gottes die Formulierung, die ich sehr, sehr schön finde, vom fernnahen Gott. Also ich habe ja am Anfang so entwickelt, diese absolute Ferne Gottes in der Scholastik. Und die sagt dann der fernnahe Gott. Also eine so, wie das in der Mystik oft gibt, sozusagen Formulierungen, die eigentlich total widersprüchlich in sich sind und genau darin das Wahre sagen. Oder von der, wie ich es sage, Fernnähe Gottes. Sie findet also eine Formulierung dafür, dass Gott zugleich unverfügbar, also nicht zu begreifen, nicht zu erfassen bleibt und doch nicht absolut fern ist, sondern berühren und berührt werden kann. Und darin besteht die Wirkung, das Wirken, so wie Bernhard von Clairvaux es beschreibt, also dieser Mann in sehr bewegenden Worten. Es weckt die schlafende Seele auf. Es bewegt, erweicht und verwundet das Herz in seiner Krankheit, der Versteinerung. Es beginnt, das Dürre zu bewässern, das Verschlossene zu öffnen und das Gefrorene in Glut zu versetzen. Wieder alleingelassen kehren dagegen Bernhard zufolge Erstarrung, Kälte und Traurigkeit zurück. Heike Schmitz spricht im Blick auf die Mystikerin Hadewig von einem Zustand, in dem alles still und schrecklich gleichmütig bleibt. Unerträglich ist ein solcher Zustand des Abgeschnittenseins von allem, wenn es einmal die Erfahrung von etwas anderem gab. An dieser Stelle entspringt die Sprache der Sehnsucht mittelalterlicher Mystikerinnen, denn die Erfahrung der Anwesenheit und Abwesenheit Gottes zur Frage nach der Möglichkeit der eigenen Gegenwärtigkeit wird, der Möglichkeit, selbst in der Welt gegenwärtig sein zu können, aufmerksam und staunend. Wenn Autorinnen wie Hadewig oder Mechthild von Magdeburg oder Marguerite Porrette dann von der Liebe oder genauer von der Minne schreiben, der wesentlichsten Figur ihres Denkens, dann ist eben sie die Gegenfigur zur Verfassung des Abgeschnittenseins, der Verfassung, die mich selbst angesichts von Fukushima zu ergreifen drohte. Schreibend und sprechend, indem sie also nicht aufhören, ihrer Sehnsucht Ausdruck zu verleihen, kämpfen sie um radikale Gegenwärtigkeit, um ihr eigenes Ich bin da, in der Welt und im Gegenüber zu anderen, für deren Ermöglichung den Mystikerinnen Gott gilt oder die Liebe oder die Minne. Denn die Konkretheit der Leidenschaftlichkeit und der Bindung, in die die Minne, die Liebe, Gott versetzen, die radikale Gegenwärtigkeit, dieses Ich bin da, das niemals anders als in der Beziehung zu anderen ist, kann ein Freiwerden von sich selbst bewirken, nachdem die Mystik Männer und Frauen suchen. Die Mystikerin Marguerite Porrette nennt den Moment dieses Freiwerdens von sich selbst, von allem, was mich fixiert und zwingt, das Land der Freiheit. Da betrat ich das Land der Freiheit, heißt es bei ihr über einen solchen Moment. Die italienischen Autorinnen der Diotima und Libreria delle Donne di Milano, die an die Mystik der Beguin anknüpfen, zeigen, dass solches Freiwerden von sich selbst gerade bedeutet, dass ich von dem Schwierigsten frei werden kann, das mich bedrängt und das ich dennoch schier nicht loslassen kann, eben weil es zu mir gehört. Und doch kann ich davon frei werden. Lähmungen und Erstarrungen, Kälte, Verachtung, ja der Ekel vor der Welt, meine Selbstüberschätzung ebenso wie meine Verzweiflung. Diese Freiheit ist es, die die Mystikerinnen begehren, wenn sie nach der Minne schreien, schreiben, bitten, flehen. Es ist die Freiheit, die eigene Identität aufs Spiel setzen zu können, die Freiheit zur Verwandlung. In diesem Moment der Destabilität, in diesem Seinlassen, Loslassen, sich überlassen, entdeckt mystische Theologie Gott. Nicht in der Fülle, sondern in der Leere. Nicht in der Sicherheit, sondern im Unsicheren. Nicht in der Identität, sondern in der Verwandlung. Insofern im Moment des Nichts. Dem Moment des Nichts, des eigenen Selbst, der zu jeder Verwandlung gehört. Die Mystikerinnen des Mittelalters verzehren sich nach der Lebendigkeit solcher Verwandlungen, fürchten die Erstarrung des Identischseins mit sich selbst. Darum schreiben sie wahrhaftig um ihr Leben, um seine Gegenwärtigkeit. Dabei stehen sie vor dem Paradox, dass es ja gerade das Wesen der Erstarrung ist, unfähig zur Bewegung zu sein, die die Versteinerung löst, dass es das Wesen der Verachtung ist, unfähig zu der Berührung zu sein, die die Abgeschnittenheit überwindet. Deshalb suchen sie die Möglichkeit der Veränderung nicht einfach in der Potenz ihres Selbst, weil die Bewegung, die eine Verwandlung ermöglicht, eines Impulses von außen bedarf, richten sie sich auf ein Außerhalb ihrer Selbst, also auch auf ein Außerhalb ihrer Selbst, das es in Bewegung zu versetzen vermag. Die Minne, die Liebe, Gott. Nur allzu gut kennen sie ihre Abwesenheit und schreiben, schreien, kämpfen deshalb um ihre Gegenwärtigkeit, die ihnen die eigene Gegenwärtigkeit bedeutet. Und zum Schluss lese ich Ihnen nochmal einen Text vor, nochmal von Mechthild von Magdeburg, die schreibt in diesem Sinne über das Gebet. Das Gebet hat große Macht, das einen Mensch vollbringt mit seiner ganzen Kraft. Es macht ein bitteres Herz süß, ein trauriges Herz glücklich. Ein blödes Herz klug, ein zaghaftes Herz kühn, ein schwaches Herz stark, ein blindes Herz sehend, eine kalte Seele brennend und zieht den großen Gott in ein kleines Herz. Das Herz eines oder einer Einzelnen, an ihm geht die Wirksamkeit Gottes sicher nicht vorbei. Danke für die Aufmerksamkeit.